Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über zwei Themen. In der ersten Hälfte über digitale Trainings und in der zweiten Hälfte über Daily Leadership Routinen. Wenn wir über digitale Trainings reden, dann geht es um Lernen in der Produktion und für die Produktion. Wir kommen da an verschiedenen Use Cases vorbei, vom VR-Gabelstapler-Training bis hin zur virtuellen Wertstromaufnahme oder auch dem AI-Coaching für Problemlösemethoden in einem digitalen Raum. Und dann reden wir natürlich auch um Führungskräftetrainings und kommen so zum zweiten Thema, nämlich den Daily Leadership Routinen. Also konkrete Routinen aus der Praxis und das richtige Führungsverhalten. Und wir werden auch über eine Kennzahl reden, die sichtbar macht, ob Shopfloor-Management wirklich funktioniert. Über all diese Themen rede ich heute mit Alexander Fuchs. Er ist Leiter Industrial Engineering Consumer Products bei der BSH Hausgeräte GmbH. Er war viele Jahre Senior Lean Consulting bei BSH und ist Experte für das Thema Smart Learning und hat unter anderem den virtuellen BSH Campus aufgebaut. Davor war er viele Jahre in verschiedenen Unternehmen im Lean Inhouse Consulting tätig und hat sich unter anderem viel mit dem Thema Shopfloor Management beschäftigt. Und heute ist er zu Gast. Hallo Alexander, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung.
Zum Start möchte ich mit dir über das ganze Thema digitales Lernen, digitale Trainings reden. Und zuallererst die Frage, was sind so die Vorbehalte gegenüber digitalen Trainings, die du ja erlebt hast, gehört hast? Da gibt es ja sicherlich das eine und andere.
Naja, nach VUCA sind wir ja aktuell in der Barney-Welt mit Brittle für zerbrechlich, A für Anxious, ängstlich, N für non-linear und I für incomprehensible, also unverständlich. Und wenn wir jetzt gerade nochmal auf das A, das Ängstliche eingehen, haben sicherlich die Menschen, Kollegen, Mitarbeiter häufig Berührungsängste mit den ganzen neuen Technologien, die ja wirklich nicht mehr in Jahresschritten, sondern Monatsschritten auf dem Markt auftauchen. Das zweite ist sicherlich auch eine Überforderung einfach am Angebot, was alles möglich ist, wenn wir an die vielen Möglichkeiten und auch Lernplattformen denken. Und natürlich schwingt auch gerade in Deutschland das Thema Datensicherheit immer mit.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Was ich in der Tat zuerst, an was ich zuerst denke, wenn ich digitale Trainings höre, dann sind es irgendwelche PowerPoint-Slides, die man sich durchklickt und am Ende irgendwie so ein Quiz beantworten muss. Und dann denke ich mir, boah, sind digitale Trainings nicht erstens mega langweilig und zweitens, hilft mir sowas überhaupt im Produktionskontext?
Ja, ich denke, das war vielleicht auch während der Pandemie das, was viele versucht haben. Sie haben einfach ihre physischen Trainings oder PowerPoints dann einfach ins MS Teams gebracht oder vielleicht noch auf ein Miro-Board. Oder sagen wir mal, wenn man an die ganzen Webinare denkt, die dann damals auch für viel Geld immer kreiert wurden. Ja, zeitgemäß ist das sicherlich nicht mehr und ich glaube, da lockt man auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Ich denke, wir sollten da auf aktuelle Trends setzen und wir sehen ja auch, was TikTok aktuell selbst in der Politik schon für einen großen Einfluss gewonnen hat. Oder auch, wenn wir bedenken, und das sind gerade auch die neueren Generationen, die ja alle mit Konsolen, Spielkonsolen aufgewachsen sind, also dass wir in Richtung Gamification denken und natürlich auch vielleicht den Spieltrieb jedes Menschen auch ein bisschen nutzen.
Ja, super. Also ich meine, wenn man sich nur anguckt, wie viel man mit digitalen Medien den ganzen Tag zu tun hat, da ist es eigentlich klar, dass warum soll man sowas nicht auch im Business-Kontext nutzen, im Geschäftsalltag, um Inhalte zu vermitteln, ne? Wenn so viel Konsum von Medien heute schon stattfindet.
Ja, und das ist, denke ich, auch das Erstaunliche. Also wir reden immer, wenn wir über die berufliche Welt reden und über Digitalisierung, dass wir da verschiedene Generationen haben und vielleicht auch die Generation vor der Z-Generation da vielleicht die Berührungsängste haben, schauen wir aber einfach mal in deren Wohnzimmer in Anführungsstrichen und schauen uns an, dass sie doch ein Smartphone haben, dass sie doch ganz viele Apps benutzen, dass sie doch auf Facebook, Instagram, TikTok oder wo auch immer unterwegs sind, dass da diese Berührungsängste komischerweise im privaten Umfeld nicht vorhanden sind. Und deswegen sollte man sich als Unternehmen auch fragen, warum ist das so und was müssen wir intern machen, damit im Endeffekt diese Berührungsängste abgebaut werden können und natürlich auch vielleicht da anknüpfen, wo die Leute privat stehen geblieben sind, sprich auf Apps, Smartphone und diesen ganzen verschiedenen Möglichkeiten, dass man das auch im Unternehmen intern in Bezug auf Qualifizierung nutzt.
Ja, das ist eine super Überleitung. Ihr habt nämlich einen ganzen Campus aufgebaut, den BSH-Campus Traunreuth. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, hey, wir brauchen sogar einen Campus fürs Thema digitales Lernen?
Genau. Vielleicht bevor ich über den virtuellen Campus spreche ich einmal erstmal über den physischen Campus.
Ja, gerne.
BSH Campus Traunreuth. Und der ist wirklich, es ist kein Top-Down-Projekt gewesen, sondern es ist aus einer Mitarbeiteridee und einer Mitarbeiterinitiative entstanden, wo einfach gesagt wurde, wir brauchen einen Ort des Lernens für direkte, indirekte Mitarbeiter, der aber wirklich State of the Art ist, wo wir mal, sagen wir, aus dieser alltäglichen Lernschleife, sprich wir buchen einen Raum, wir haben einen Beamer und wir zeigen PowerPoint, herauskommen. Und das Thema wurde von vielen intrinsisch motivierten Kollegen und Kolleginnen getrieben und unterstützt. Dazu muss man auch sagen, alleine wie das Projekt aufgezogen war, war auch, sagen wir mal, nicht 0815. Wir hatten zwar zwei Personen zu 100% für das Projekt abgestellt, aber das Kernteam, sechs weitere, waren sozusagen neben ihrer Tätigkeit im Unternehmen sozusagen dort auch engagiert bei diesem Projekt. Und wir hatten über 80 Helfer, Experten, die intrinsisch motiviert wirklich mit ihrem Wissen versucht haben, hier etwas State of the Art zu kreieren.
Wow. Wie habt ihr es geschafft, dass die Leute da intrinsisch so dabei waren?
Naja, wenn man neue Dinge ausprobiert und wirklich mit State of the Art versucht zu arbeiten, dann ist das für viele sehr interessant und auch neu. Ja. Und ich denke mal, das war die Motivation, dort mitzumachen, was zu lernen. Ich persönlich muss sagen, hatte da auch am Anfang sicherlich von vielen Themen wenig bis keine Ahnung. Und alleine, was ich da in diesem Projekt lernen durfte, da zähle ich jetzt immer noch davon. Und das ist vielleicht auch eine Basis, wo ich jetzt weiter in die eine oder andere Richtung bei den Themen gehen kann. Und ich denke, so geht es auch den Kollegen und Kolleginnen.
Wenn ihr sagt State of the Art, wie muss ich mir die Ausstattung von dem Campus vorstellen?
Genau. Also wir wollten eine Begegnungsstätte haben, wo indirekte und direkte Mitarbeiter zusammen nach neuen Arten lernen können. Wir haben für die direkten Mitarbeiter eine Lernfabrik aufgebaut, wo sie wirklich die Grundfertigkeiten, wie zum Beispiel Stecken, Schrauben etc. lernen. Danach lernen sie ein ganzes Produkt von uns zusammenzubauen und später dann wirklich in einer Art Linie auch im Takt das zu machen. Das hat sehr gute Auswirkungen als Reflexion für uns gehabt, auch unser Qualifizierungskonzept zu überdenken. Es ist auch wieder positiv in die Fertigung hineingeschwappt. Und natürlich haben wir auch da die Mitarbeiter eine hohe Motivation nach diesen Trainings gesehen, auch wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren oder an den neuen, da die Aufgaben auszuführen. Bei den indirekten war es eine höhere Herausforderungen, weil wir wollten ja nicht das, was wir bisher schon hatten. Das heißt, wir haben geschaut, gerade was wir ja auch durch die Pandemie gelernt haben, wie schaffen wir in diesem neuen Arbeitsumfeld mit Homeoffice und auch mit Remote, wie schaffen wir im Endeffekt hybride Lernräume und Arbeitswelten? Und da haben wir Räumlichkeiten und ein Umfeld kreiert, was spezielle Video- und Audiotechnik beinhaltet, aber auch, und das war uns vorher gar nicht so bewusst, ein spezifisches Mobiliar braucht, dass das von dieser hybriden Lernveranstaltung auch unterstützt. Und orientiert haben wir uns da wirklich an State of the Art zu der damaligen Zeit, dem Hive Room von Microsoft in München, der sozusagen der erste hybride Eventraum weltweit war. Wir hatten sozusagen ungefähr zur gleichen Zeit wie Microsoft angefangen und hatten da auch ein Unternehmen, das Microsoft und uns dann unterstützt hatte, wo wir da sehr viel uns abschauen und auch orientieren konnten.
Ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, wie sieht das konkret aus? Muss man sich das vorstellen, so eine Mischung aus TV-Studio und Besprechungsraum oder?
Naja, ich sage immer, das war so ein hybrider Lernraum, ist wie so das moderne ARD-Polit-Talk, was wir immer gesehen haben, wo im Endeffekt Leute aus dem Publikum was fragen konnten, aber auch an großen Monitoren waren und im Endeffekt auch als Remote was hinzuzufügen konnten. Das Wichtige ist einfach, dass die Leute, die Remote teilnehmen, sich nicht ausgeschlossen fühlen, dass sie wissen, wie viele Leute sind da, sie können jeden hören und sehen. Sie haben verschiedene Kameraperspektiven und die Leute im Raum müssen wissen, da sind noch ganz viele Remote dabei und mit denen müssen wir oder können wir interagieren. Apropos TV-Studio, ein Teil von unserem BSH-Campus war wirklich auch ein TV-Studio aufzubauen, um einfach den Mitarbeitern auf sehr einfache Möglichkeit oder Art und Weise es zu ermöglichen, dass sie Live-Content oder auch On-Demand anfangen, diese Welt für sich zu entdecken und darüber auch zu kommunizieren und zu arbeiten. Und wo wir aktuell dran arbeiten, ist an einer Cyber Factory und Academy. Das heißt, wir möchten gerne eine Lernumgebung schaffen, wo wir dann mit Trainings die ganzen digitalen Inhalte aus der Fabrik auch pilotieren und qualifizieren können innerhalb dieses BSH-Campus.
Okay, stark. Man merkt, ihr habt ja nicht nur viel Zeit, sondern auch wahrscheinlich einiges an Geld investiert. Was war so die Hauptmotivation zu sagen, ja, das ist wichtig, dass wir so einen Campus aufbauen und auch in die ganz verschiedenen Medienformate da am Ende auch zu investieren?
Na gut, wir sehen ja, wie schnell die Welt sich aktuell dreht. Ja, das heißt, Speed ist hier alles und wir kommen nur zu Innovationen und zu neuen Technologien und verstehen auch diese dann anzuwenden oder zu nutzen über Qualifizierung. Ja, das heißt, uns war, glaube ich, als Unternehmen sehr wohl bewusst, dass wir hier etwas Neues schaffen müssen, um wirklich up to date zu sein. Ne? Und deswegen haben wir bei dem BSH Campus, bei dem physischen, jetzt auch eine virtuellen BSH-Campus erschaffen, der sozusagen ein digitaler Zwilling ist, wo wir als Avatare in denselben Räumlichkeiten im Metaverse, im virtuellen Raum besuchen oder auch Seminare etc. in den Räumen durchführen können, Workshops oder verschiedene Trainings und diese Plattform, was eigentlich viel wichtiger ist. Diese Plattform ist mit der Firma Room mit 3O erstellt worden und auf dieser Plattform, diese ermöglicht uns ganz viele neue Technologien einzusetzen, ob es jetzt mit Augmented Reality, Virtual Reality etc. ist.
Das ist super. Das ist jetzt auch, wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt da ein TV-Studio und so weiter. Was für virtuelle Inhalte erstellt ihr da? Also was für digitale Formate habt ihr, so wenn man das mal, ohne jetzt schon in die Inhalte zu gehen, mal so ein bisschen zusammenfasst?
Na gut, das TV-Studio zum Beispiel ist sicherlich gut, um kleine Lernnuggets zu erstellen. Ne? Oder
also
auch,
Videos dann wahrscheinlich.
Ja. Zum Beispiel, ne? Aber das ist immer, sagen wir mal, der Use Case, den man als Abteilung hat. Und da gibt es eigentlich in jeglichen Richtungen. Das ist ungefähr, wenn ich fragen würde oder sagen würde, wofür kann man YouTube nutzen oder TikTok? Ja? Also da gibt es ja endlose Möglichkeiten. Man muss nur die.
Genau, deswegen ging es mir mehr um die Formate, weniger noch um die Inhalte. Ja.
Genau. Und genau, bei den verschiedenen Formaten oder Trainings, die wir haben, also die bei uns unter Smart Learning Trainings laufen, also wir haben zum Beispiel ein physisches Wertstrom-Mapping-Training in die digitale Welt gebracht, sprich man läuft jetzt durch die virtuellen, realen Fertigungsbereiche und lernt dort im Endeffekt den Informationsmaterialfluss und die Prozesse kennen. Und was haben wir noch? Du hattest im Eingang schon mal darüber gesprochen, einen virtuellen Gabelstapler. Das heißt, wir haben da einen Gabelstapler-Bock, wo man mit einer VR-Brille drauf sitzt und da dann im virtuellen Raum üben kann. Man kann das auch so an zwei Standorten, sprich wir könnten theoretisch bei zwei auch zusammen in einem engen Raum fahren, der eine Kollege in Frankreich, der andere Kollege in Deutschland. Und es ist auch sehr, sehr reell, diese Simulation, sprich wenn man nach vorne fährt, bekommt man auch Fahrtwind ins Gesicht, okay, wow. Um diese Motion Sickness ein bisschen abzubauen. Ne? Das Gleiche gibt es auch ähnlich für Kran zum Üben von Kränen.
Das heißt, man hat da sehr realitätsnahe Hardware und quasi, aber das Ganze drumherum ist dann simuliert.
Genau, das wäre jetzt bei diesem Smart Learning der Fall. Ne? Ja. Wir haben natürlich auch Sachen in Richtung Arbeitssicherheit oder was wir jetzt auch gerade experimentieren, ist beim künstlichen Intelligenz-Coach zu erstellen, der uns wirklich bei dem Vermitteln von A3-Problemlösung Blatt, was im Endeffekt das A3-Problemlösungsblatt nach Toyota ist, da einen Coach zu haben, der wirklich schaut, wendeten die Teilnehmer es richtig an, wo sind Probleme und statt ihnen die Lösung zu sagen, sie auf den richtigen Weg mit Fragen führt. Ne? Und da experimentieren wir auch und diese Plattform ermöglicht uns diese verschiedenen Möglichkeiten. Das Training soll dann endgültig zum Beispiel als Escape Room Variante sein. Ne? Sprich, ein Raum ist 1D und wenn ich das gelöst habe und richtig gemacht habe, komme ich in den nächsten Raum. Also da nutzen wir wieder Gamification. Man sieht, im Endeffekt gehen diese verschiedenen Technologien nahtlos miteinander über. Ne?
Okay, also das heißt, Gamification zieht sich eigentlich durch, wenn man das so ein bisschen vereinfacht sagen will?
Nicht unbedingt immer, aber der Spieltrieb im Menschen ist ja da und auch was Neues zu erleben und zu sehen. Und natürlich ist es gerade bei Smart Trainings sicherlich ein großer Bestandteil, ja. Mhm. Wir wissen das ja, wenn irgendwo ein QR-Code ist, will jeder jetzt auf einmal den scannen und wissen, was dahinter ist, ne? Ob Sinn macht oder nicht. Und solche Spieltriebe zu nutzen, um dann in einer neuen Art und Weise Wissen zu vermitteln, das ist das, was wir da versuchen bei solchen Smart-Trainings.
Du hast jetzt das Thema Arbeitssicherheit angesprochen, das klingt ja erstmal relativ trocken. Kannst du uns damit reinnehmen? Ist das eher so ein klassisches digitales Training dann oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das Training ist so, dass man auch virtuell sozusagen durch unsere Fabrik laufen kann.
Also und durch eine 3D-Welt oder?
Und eine 3D-Welt sozusagen wie bei Google Street View. Und man hat an verschiedenen Punkten verschiedene Lerninhalte, die man dann vermittelt bekommt, die man auch bestätigen muss. Und da haben wir dann versucht, das jeweils anders zu vermitteln, dass jeder Punkt sozusagen anders wahrgenommen wird. Das sprich, das ist jetzt nicht überall, dass ich da irgendwo was lesen muss und sagen, haben Sie es verstanden, sondern ganz verschiedene Formen der Art und Weise der Vermittlung, dass es jedes Mal wieder spannend ist und eigentlich wie so eine Art kleines Spiel ist. Ne?
Okay, also es ist mal ein Video eingebunden, mal ein Quiz, mal ein Text.
Richtig.
Und so weiter.
Ja. Genau, alle Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen.
Mhm. Okay, aber in der 3D-Welt, das ist ja schon auch cool, dass man dann wirklich auch so eine virtuelle physische Umgebung hat, ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch an Besucher mal denken, das heißt, man ist einfach schon mal virtuell über über unseren Standort gelaufen, weiß auch, wo was ist und weiß, worauf man achten muss, bevor man überhaupt, sagen wir mal, physisch den ersten Fuß über den Eingang gesetzt hat. Und ich denke, das ist schon ein großer Mehrwert und natürlich erleichtert sowas natürlich auch in Zukunft einen Check-in, bevor man sich dann registriert etc.
Okay, das heißt aber, da laufe ich dann nicht mit VR-Brille durch, sondern das läuft dann einfach im Browser, wenn du sagst, dass es sogar für Besucher gedacht ist. Oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Genau, also vielleicht unsere virtueller BSH-Campus Traunreuth ist so, dass er browserbasiert auf einer Cloud-Plattform läuft, so dass man das auf dem Computer oder in einem Smartphone oder any Device eigentlich nutzen kann. Man kann das auch per App und auch über VR-Brillen machen, aber ich persönlich, und das ist nur meine persönliche Meinung, glaube, dass die aktuellen Brillen noch viel zu teuer, klobig, anwendungsunfreundlich sind. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Aber ich persönlich setze da auch eher dann einfach auf das, was jeder zu Hause hat und anwendet, und das ist das Smartphone. Und da denke ich, um auch Augmented Reality und Virtual Reality anzuwenden, reicht das Smartphone meistens völlig aus.
Okay, aber es ist ja auch super, dass dann die Nutzungshürde noch mal niedriger ist, ne? Weil man was nutzt, was man sowieso jeden Tag verwendet.
Das ist genau, worauf wir da abzielen häufig. Ja.
Du hast jetzt vorhin auch von diesem virtuellen Value Stream Mapping, also der virtuellen Wertstromanalyse geredet. Das heißt, ihr trainiert, wie man Wertstromanalysen aufnimmt, dann auch in so einer 3D-Fabrik? Oder
Genau, richtig. Und meine Lessons learned daraus waren, weil ich es vorher natürlich häufig physisch gegeben habe, da konnte man keine große Gruppe machen, man musste alle Leute erstmal einfliegen, man musste da auch die Produktion ein bisschen vorwarnen und vorbereiten. Es war meistens auch laut und man hat dann auch häufig vielleicht auch die Produktion eher gestört. Und was ich jetzt durch dieses virtuelle Training gesehen habe, ist natürlich, da sind wir unbegrenzt, was die Teilnehmer angeht. Wir können das individuell oder als Gruppe machen. Wir können das mit Trainer oder ohne Trainer machen. Natürlich auch vom Zeitpunkt sind wir unabhängig. Jeder kann das dann weiter lernen oder machen, wenn er dafür Zeit hat. Und was ich gesehen habe, dass Leute, die gar nicht mit dem Inhalt und dem Thema vorher das kannten, können leichter mitmachen und was lernen als beim physischen Training. Das war da meistens nicht möglich.
Okay. Und würdest du sagen, das ersetzt wirklich ein physisches Training? Weil gerade wenn es darum geht, Prozesse vor Ort aufzunehmen, und das macht man ja bei der Wertstromanalyse, das dann quasi virtuell zu machen und auch virtuell zu trainieren, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Oder wie nutzt ihr das? Ist das wirklich ein Ersatz oder ist es mehr so eine Vorstufe und dann geht man doch in die richtige Fabrik?
Ich werde ja auch häufig gefragt, macht ihr jetzt nur noch alles in der digitalen Welt? Und da muss man ganz klar sagen, nein. Also es gibt ganz klare Grenzen, ne? Und gerade wenn wir jetzt über Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching reden, bezüglich der Value Stream Analyse würde ich sagen, ist es eine gute Basis, um dann vor Ort es selber zu machen und mit jemand, der dann coacht oder nochmal unterstützt. Aber es ist, sagen wir mal, eine sehr gute Grundlage. Also hier würde ich sagen, ist es sehr gut, um das Thema mal kennenzulernen und auch unterstützend. Aber zum Lernen ist es da Training on the Job. Und das haben wir natürlich, wie gesagt, auch bei anderen Trainings, wo wir coachen müssen. Das wird dann nicht durch digitale Trainings ersetzt oder die digitalen Formate sind dann maximal eine Unterstützung.
Okay. Jetzt klingt das ja alles schon sehr umfangreich. Habt ihr die Trainings dann komplett selber aufgebaut oder habt ihr da mit Agenturen zusammengearbeitet, die euch dann so eine virtuelle Fabrik und auch die Trainingsinhalte erstellt haben? Wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, also wir machen die Trainings selber und lassen uns dann manchmal noch bei kleinen technischen Themen unterstützen. Die ersten Trainings, um überhaupt zu lernen, wie man sowas aufbauen muss, habe ich mit verschiedenen Partnern gemacht, die das aber auch nicht konnten.
Das heißt, also ihr habt zusammen gelernt, wie man lernt.
Richtig, also bei der Wertstromanalyse kann ich es mal konkret erzählen, wie es war. Ich hatte Room, die wussten, was technisch möglich ist in deren virtuellen Welten. Ja. Aber die haben natürlich keine Ahnung von Wertstromaufnahme und sie haben auch keine Ahnung von Trainings und Didaktik. Und da habe ich mir dann noch einen anderen Partner hinzugezogen, der, sagen wir mal, sowohl das Thema Lean als auch das Thema Trainings und Didaktik kannte. Und da haben wir dann zu dritt im Endeffekt gelernt und das Training entwickelt. Und die Lessons learned waren daraus, dass man eigentlich das Training komplett neu denken muss. Also das, was ich physisch vorher hatte, konnte man nicht einfach eins zu eins übertragen. Oder ich nehme mal die PowerPoints und kopiere die da mal in Miro etc. Sondern das Training musste man, weil es ja auch da um Gamification ging, aufbauen wie so eine Art Drehbuch für einen Film. Und das waren eigentlich neue Erkenntnisse und wie man sowas richtig aufbaut, damit das natürlich auch in kürzester Zeit kostengünstig produziert werden kann. Ja, das waren so die Lessons learned und das haben wir da auch standardisiert. Und da sind wir jetzt dann auch mittlerweile auf einem Zehntel der Produktionskosten. Ich würde sagen, von vielleicht 10% vorher, was wir selber machen, können wir jetzt 90% machen lassen und bei 10% unterstützen und haben jetzt noch ein Zehntel der Kosten für solche Trainings. Ne?
Stark, ja.
Und also das Arbeitssicherheitstraining zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass das auf Grundlage von der Wertstrom-Analyse-Training sozusagen der Nachfolger war, wo sich das 90-10-Verhältnis dann genau umgedreht hat.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, du hast vorhin das Thema AI-Coaching benannt, ja, Problemlöseprozess zu trainieren mit künstlicher Intelligenz, das ist ja dann technologisch noch was anderes, ne? Also da reden wir jetzt nicht über eine virtuelle Welt, da reden wir jetzt über Large Language Model, nehme ich mal an, die dann entsprechend genutzt werden. Das ist ja nochmal ein Beispiel für was komplett anderes. Da habt ihr euch wahrscheinlich dann auch wieder einen Partner gesucht, aber die Inhalte und die Art, wie man damit arbeitet, dann auch wieder selbst entwickelt? Oder
wie seid ihr da vorgegangen? Wir arbeiten sehr eng mit dem Digitalcampus Chiemgau zusammen von der Hochschule Rosenheim und das haben wir dort mit einem Studenten realisiert, der auf dem Gebiet sehr viel konnte und da haben wir persönlich auch sehr viel gelernt. Ne? Und das Interessante war eigentlich, der Ursprung der künstlichen Intelligenz, soweit ich weiß, ist ja, um der Menschheit zu dienen. Sprich, ich habe ein Problem, dann kriege ich eine Lösung. Ich habe eine Frage, dann kriege ich eine Antwort. Und was ich jetzt so sehe, den Trend und das, was wir auch versucht haben, ist, dass wir in das Richtung Coaching gehen. Und Coaching ist ja wirklich, dass man Fragen fragt und keine Antworten gibt. Mhm. Und das war die Schwierigkeit. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Experte im Detail bei den Technologien, aber ich weiß, dass wir zwei künstliche Intelligenzen hatten. Die eine hatte die andere sozusagen gesteuert und kontrolliert, damit es nicht passiert, dass wir da die Lösungen voraussagen, sondern nur gucken, sind die Teilnehmer auf dem richtigen Weg und wenn nicht, welche Fragen müssen wir sie fragen, damit sie auf den richtigen Weg kommen.
Ja, das kenne ich von KI, die will immer gleich in die Lösung bringen und sich da zurückzuhalten, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir diese klassischen Co-Piloten oder Chatbots haben. Ja, du hast jetzt beschrieben, was ihr alles für verschiedenste Ansätze da auch fahrt. Ich finde es beeindruckend. Das waren jetzt aber alles Themen, die ja eher so wirklich Operations fokussiert haben. Wie sieht es da aus mit eurem Management? Habt ihr auch für das Management digitale Trainings oder würdest du sagen, das ist so ein Punkt, wo man an eine Grenze aufstößt, ähnlich wie mit dem Persönlichkeitsthema, was du gerade gesagt hast?
Naja, hätte ich zwei Beispiele. Also wo es funktioniert hat, ist, dass wir eine E-Learning-Journey mal aufgesetzt haben, was von viele im Management natürlich auch neu waren. Und da zum Thema Wertstromorganisation, ne, um den Wandel zur Wertstromorganisation zu begleiten und dort unserem Management weltweit in den Fabriken die Möglichkeit zu geben, zu dem Zeitpunkt, den sie selbst definieren, sozusagen auch die Dauer und alles, da diesen Inhalt und diese Qualifizierung zu erleben, inklusive, dass, wenn sie sich zur selben Zeit treffen, da auch austauschen, sehen können und das gemeinsam machen können. Ne? Also Da hat es sehr gut funktioniert.
Kurzer Werbeblock, an der Stelle gibt es eine super Podcast-Episode mit Christian Wild, entsprechend als Wertstromverantwortlicher, wo auch da Themen gestreift werden.
Ja. Ja, das kann ich nur empfehlen, weil ich weiß ja auch, was beim Christian Wild in Sachen Wertstromorganisation und Lean Production geht im Werk Dillingen. Und da spricht jemand aus Erfahrung, der da auch wirklich motiviert ist, das Thema weit nach vorne zu treiben. Jetzt sind wir eigentlich da schon bei dem Punkt, wenn ich gerade an die Fabrik in Dillingen denke, also wo Grenzen sind beim digitalen Training fürs Management, ist jetzt zum Beispiel das Daily Leadership Routines. Ja, und das ist bei uns jetzt der Begriff für das Shopfloor Management. Und da muss man vor Ort sein, da muss man coachen, da muss man vor Ort unterstützen und auch trainieren. Ja, da haben wir zwar auch eine kleine digitale Unterstützung, aber der Hauptbestandteil muss wirklich vor Ort sein.
Ja. Okay, super Überleitung. Daily Leadership Routine ist ja auch der zweite Part, über den wir heute noch reden wollen. Und wir haben jetzt von Management-Trainings geredet. Wie macht ihr das sprachlich? Weil manchmal redet man von Managern, manchmal redet man von Führungskräften. Würdest du das unterscheiden oder würdest du sagen, das ist beides das Gleiche?
Ja, das ist interessant, dass du es ansprichst. Ich meine, wenn man früher in den Generationen vor Generationen Z immer gefragt hat, was willst du werden, dann wollten immer alle Manager werden. Vielleicht sagt das der eine oder andere auch noch. In diesem Training und auch dann in der Implementierung Daily Leadership Routines, also unserem Shopfloor Management, unterscheiden wir ganz stark zwischen Führungsaufgaben und Managementaufgaben. Ja. Also wenn ich da einfach mal ein paar Beispiele nennen kann, eine typische Führungsaufgabe ist, ja, ich informiere die Mitarbeiter, ich kontrolliere ihre persönliche Entwicklung, ich fordere sie heraus, ich setze ihnen Ziele, ich sehe, wenn sie demotiviert sind und natürlich konfrontiere ich sie auch bei Problemen. Das heißt, ich bin da in der Interaktion. Ja. Bei einem Management-Aufgabe, und wenn wir jetzt an den Projektmanager denken, der ja auch nicht immer eine Führungskraft ist, der sucht aus, wer macht was, der delegiert, der plant, der analysiert, der trifft Entscheidungen, der überwacht in Bezug auf das organisatorische Struktur. Und das kann er theoretisch alles eigentlich vom Büro aus machen, vom Computer aus und muss da nicht immer in eine direkte Interaktion gehen. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt auf das Daily Leadership Routine kommen, da unterscheiden wir dann nochmal ganz klar zwischen diesen Führungsaufgaben, die ich eben genannt habe, und was sind denn eigentlich innerhalb unseres Daily Leadership Routine oder Shopfloor Management die Aufgaben, die da eine Führungskraft ausführen muss. Ne? Und wenn man das dann mal vergleicht, ist, wie ich eben gesagt habe, eine Führungsaufgabe ist, dass ich die Mitarbeiter informiere. Beim Daily Leadership Routine ist, dass ich Regelkommunikation etabliere. Ne? Und da sehen wir schon, Regelkommunikation, das ist dann eine Routine. Ne? Und der Shopfloor-Management-Begriff ist sicherlich außerhalb unseres Unternehmens viel geprägt. Ich persönlich mag lieber unseren Begriff. Warum? Weil nur weil ich jetzt Manager sehe, die jetzt ein Meeting vom Raum in den Shopfloor verlagern, ja, und sich da vor der Tafel treffen, habe ich halt noch kein Shopfloor-Management, was viele denken.
Und wenn man es dann anders nennt, ja? Dieses Meeting, ja.
Genau, richtig. Und bei Daily Leadership Routines heißt es ja, dass Führungskräfte täglich Routinen ausführen. Und diese Regelkommunikationen sind halt tägliche Routinen, die wir dann auch üben und wo man dann auch darauf achtet, dass diese gemacht werden. Ne? Wenn wir mal weitergehen,
aber lass mich da kurz reingrätschen, ja? Weil würdest du dann wirklich sagen, Daily Leadership Routine, so wie ihr es meint, ist dann wirklich ein Meeting am Tag, wo diese Führung stattfindet, oder ist es mehr wie nur ein Shopfloor Management Meeting, auch wenn man es gut macht, ja?
Also Regelkommunikation sind wesentlich mehr als nur dieses eine Meeting vor Ort. Ja, also wir haben da so einen Begriff wie Go and See, das heißt, man geht vor Ort und diskutiert gewisse Themen oder Probleme oder auch, ob wir Coaching-Sessions für A3-Problemlösungen haben, wo dann die Führungskraft als Mentor und Coach den Prozess unterstützt, also jetzt nicht Mikromanagement macht und erklärt, was zu tun ist, aber wirklich diesen Prozess begleitet. Das sind alles verschiedene Regelkommunikation. Da gibt es natürlich noch viele mehr. Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt mal nur ein Teil zu den Regelkommunikationen. Aber wenn wir jetzt nochmal die weiteren Führungsaufgaben innerhalb des Daily Leadership Routines betrachten, dann gehört da auch noch eine Prozessbestätigung hinzu, die ja dann auch eine tägliche Routine sein soll. Das tägliche Empowerment von den Mitarbeitern, ein tägliches Leben vorleben oder auch die Möglichkeiten schaffen für eine kontinuierliche Verbesserungskultur und natürlich auch ein strukturierter Problemlösungsprozess, den täglich zu unterstützen und zu leben. Ne? Das sind jetzt mal, sagen wir mal, die fünf Bereiche von Führungsaufgaben, die wir sozusagen unter Daily Leadership verstehen, wo wir sagen, dass diese über die normalen Führungsaufgaben hinaus gelebt werden müssen, wenn wir überhaupt von Daily Leadership oder Shopfloor Management reden wollen. Ne?
Und zu all diesen Themen gibt es am Ende dann auch Routinen, die sich dann auch in irgendwelchen Meetings oder Formaten dann konkretisieren.
Richtig, also um diese Führungsaufgaben im Daily Leadership Routine ausführen zu können, muss ich natürlich die richtigen Führungsinstrumente haben. Ja? Und da haben wir dann auch gesehen, erstens müssen es die richtigen sein und sie müssen auch richtig durchdacht sein, die Lösung. Und da gibt es auch Lösungen, sagen wir mal, die kontraproduktiv sind oder die wirklich diese Führungsaufgaben erst ermöglichen. Also wenn man jetzt mal über die Führungsinstrumente spricht, dann sprechen wir hier über einen Standardkalender, der im Endeffekt über die Fabrik hinaus abgestimmt sein muss. Wir sehen auch verschiedene Kommunikationsboards am Shopfloor selber. Und da meine ich jetzt nicht einen großen Screen, wo man vielleicht dann im Power BI KPIs sich reportet oder monitort und da rumklickt, ne, was viele ja machen. Aber wir machen ja den Fokus beim Daily Leadership Routines auf der Problemlösung und dem Verbesserungsprozess. Ne? Und wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir, ja, manchmal haben wir hybride Boards und manchmal haben wir aber auch wirklich noch analoge Boards, wo man sich dann rechtfertigen muss, dass man wieder Papier benutzt. Aber wenn, sagen wir mal, dieser menschliche Kontakt, der wichtig ist, verloren geht, ja, dann merken wir das auch am an der Problemlösung. Ne? Und ein anderes Beispiel ist, wenn wir da die KPIs sehen. Man kann sicherlich sich viele KPIs berichten, aber wenn die KPIs nicht so sind, dass die Mitarbeiter an der Linie oder sagen wir mal der Teamleader, Gruppenleiter, Meister diese nicht verstehen, ja, weil sie einfach vielleicht die falschen sind oder auch nicht so visualisiert, dass sie einfach verständlich sind oder sie nicht beeinflussen können, dann fehlt diese Verbindung zu diesen KPIs und da auch dran zu arbeiten und das zu verbessern. Und wenn man dann sieht, ob man außerhalb der Eingriffsgrenze ist, beziehungsweise innerhalb der Eingriffsgrenze, wo eine Reaktion erfolgen muss und da zum Beispiel dann ein Abweichungsmanagement hat, das irgendwie komplett in der digitalen Welt verschwindet, ja, wenn wir an Excel-Listen denken oder vielleicht Jira etc., wo dann vielleicht noch jemand eine E-Mail bekommt. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, mit wirklich physischen Karten zu arbeiten und auch das Feedback, was ich von den Führungskräften bekommen habe, ist, dass dieses Commitment ganz anders steigt, wenn ich was persönlich von Hand in Hand übergebe. Mhm. Und ein weiteres Beispiel zu diesen Führungsinstrumenten, was dann die Prozessbestätigung unterstützt, dass wir da das über T-Cards machen. Ja, also wir sind halt weg von diesem Event-Charakter, da jetzt so einen Audit zu machen, eine Checkliste abzufragen, sondern wenn täglich jede Führungskraft Prozessbestätigung machen muss, dann muss sie einfach, schnell und effektiv sein. Und das heißt, muss eine Sache von 10 bis 15 Minuten pro Tag maximal sein. Man geht an einen Arbeitsplatz, da muss man klar auch die Standards erkennen und diese T-Cards helfen, einfach nur zu schauen, wo müsste ich hingehen und welche Standards muss ich mir angucken. Ja, aber das hat dann auch nicht diesen Event-Charakter und es ermöglicht dann auch wirklich über alle Hierarchiestufen hinweg täglich Prozessbestätigungen zu machen und zu leben. Was auch ein wichtiges Führungsinstrument
ist. Das ist ein spannender Punkt. Das heißt, ihr macht das wirklich über alle Hierarchieebenen, das heißt bis hoch zum Werkleiter, werden alle auch in diese Prozessbestätigung mit eingebunden?
Richtig. Und früher war das dann so, ja, der Fabrikleiter, der macht das dann einmal oder zweimal im Jahr, ne? Und so auf Event-Charakter. Jetzt ist das auch ein bis zweimal im Jahr, aber im gleichen Bereich. Ja, also das heißt, wenn er das täglich macht, ist er täglich irgendwo anders.
Ja? Okay, also er hat nicht eine große Liste, die er zu einem Jahr durchguckt, sondern immer einen ganz, ganz kleinen Teil der Liste jeden Tag, wenn man so will.
Ja, im Endeffekt, es reicht, wenn er am Tag kurz in 10 Minuten die wichtigsten Standard für Arbeitssicherheit, Qualität und die Produktivität und Lieferung, die dort notwendig sind, um das sicherzustellen.
Dann für einen Arbeitsplatz im Prinzip.
Genau, und dann kommt man gleich auch in den Kontakt mit den Mitarbeitern, die wissen, dem ist das wichtig, wenn dem das schon wichtig ist, ist das allen darunter ja auch wichtig und die sieht man dann ja auch, sagen wir mal, randommäßig an seinem Arbeitsplatz auftauchen. So, und dann von den Abweichungen, wenn man das dann nicht, sagen wir, als Kontrolle sieht, sondern als Plattform für Kommunikation. Warum machst du das so? Okay, ach, ich verstehe, hier fehlt dir denn das richtige Tool oder das ist zu kompliziert. Daraus entsteht dann, und das wäre jetzt das Anführungsaufgabe, dieses Empowerment der Mitarbeiter und natürlich auch diese Verbesserungskultur zu kreieren. Ne? Also das heißt, durch so eine richtig täglich gelebte Prozessbestätigung durch alle Führungskräfte empfachen wir ein riesiges Potenzial und natürlich auch einen riesen Produktivitätsschub und können auf dieser Basis natürlich ganz viel Verbesserung machen. Wichtig ist jetzt auch, wenn ich das so erzähle, ja, das ist sicherlich nicht überall in der höchsten Reifegrad so, ne, aber wir sehen, dass immer mehr Fabriken das so anfangen zu leben, weil sie dadurch auch wirklich eine KPI-Verbesserung im Shopfloor erleben und wie soll ich sagen? Ich habe hohe Führungskräfte, die vorher nicht vor Ort gegangen sind. Jetzt gehen sie vor Ort und glauben daran, weil sie sehen, was sich verbessert und wie auf einmal auch das ganze Umfeld anders arbeitet. Ne? Aber es ist einer der schwersten Teile vom Daily Leadership Routine oder Shopfloor Management und man braucht auch einen langen Atem, um das da wirklich aufzubauen und durchzuhalten. Ne?
Ja, genau. Super, dass du das nochmal detailliert erklärt hast, weil ich glaube, das wirklich sich bis zur obersten Führungskraft in der Produktion sich jeder quasi täglich mit dem Thema Prozessbestätigung beschäftigt, ist schon ein starker Ansatz. Ja.
Deswegen mag ich auch unseren Namen. Ne? Ich finde es vielleicht nicht so gut, dass man jetzt vom Standard abweicht, weil es überall unter Shopfloor-Management bekannt ist. Aber es ist einfach, wie gesagt, falsch, dass die Leute dann gleich denken, das Management trifft sich am Shopfloor, also haben wir Shopfloor-Management.
Ja, und es ist auch nur an einem Meeting festzumachen, ist ja dann auch
richtig,
zu kurz.
Richtig, ne? Und wenn wir sagen, nee, wir reden hier über tägliche Führungsroutinen und täglich über alle Hierarchien, dann bekommt das Ganze nochmal irgendwie eine ganz andere Bedeutung und Gewicht. Ne?
Ja, um das auch gut zu leben, du hast es gesagt, das ist auch ein Kulturthema. Also da frage ich mich, wie bringt ihr das euren Führungskräften bei? Wie helft ihr denen, dass sie sich da in Anführungszeichen richtig verhalten?
Genau, also das dritte von unseren Daily Leadership Routinen, ne, zu den Führungsaufgaben richtig auszuführen, ne, die mit den richtigen Instrumenten ist, dann noch das richtige Verhalten dazu zu zeigen. Und ich meine, da wird es sehr schwierig, weil wir ja hier über eine Verhaltensänderung bei Menschen und bei den Führungskräften reden. Und gerade auch hohe Führungskräfte haben ja auch schon sehr viel Erfahrung, sehr viel gesehen und fragen sich vielleicht auch manchmal, warum soll ich daran was ändern? Wir sprechen da über, sagen wir mal, unterstützende Verhalten und Verhaltensmuster und versuchen da dann, wenn das gewollt ist, auch ein Führungskräfte-Coaching zu machen, indem wir im Endeffekt schauen, okay, was hat er sich gestern vorgenommen, nachdem wir ihn beobachtet haben, was hat er davon angewendet, also welche Führungsaufgaben hat er denn heute ausgeführt, mit welchen Führungsinstrumenten, wie war sein Verhalten dort und wie ist das Verhalten der anderen Teilnehmer, ne? Und um einfach mal so ein paar Verhalten, positive Verhaltens, Führungsverhalten zu benennen. Und jeder wird jetzt sagen, ist doch klar und genauso muss es gehen. Aber das dann täglich sich zu spiegeln und zu verbessern und auch einzuhalten, ist halt schwierig. Und das geht meistens wirklich nur mit einem mit einem Coaching, das über eine längere Zeit geht. Also es
Was
geht,
ist denn gutes Führungsverhalten? Nehmen wir es mal mit rein.
Ja, für das Daily Leadership Routine, ne? Also wir sprechen darüber, er macht sich selber ein Bild der Situation, also geht vor Ort, er stellt Fragen, er hört aktiv zu, er macht kein Mikromanagement, ne? Er lässt auch Fehler zu, er macht keine Schuldzuweisung, ne? Was jetzt auch wichtig für zum Beispiel das Daily Morning Meeting, also diesen tägliches Meeting morgens ist. Er lebt selber die Standards als Vorbild vor. Ja, also das sind mal, um einige zu nennen.
Super. Ja, also da kriegt man, glaube ich, schon ein Gefühl dafür, einerseits vielleicht selbstverständlich, andererseits im Alltag jeden Tag zu leben, gar nicht so leicht, vor allem, wenn man es vielleicht viele Jahre anders gemacht hat. Um jetzt nochmal so ein bisschen die Brücke auch zum digitalen Lernen zu schlagen. Ja, du hast es gesagt, Coaching ist ein wichtiger Part. Das läuft dann aber, wenn es um Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, wahrscheinlich dann komplett klassisch ab, oder?
Macht genau, das läuft physisch ab, weil also jetzt beim Daily Leadership Routine haben wir vielleicht als Auftakt mal ein Remote-Training, wenn es nicht ganz anders geht, ne? Aber das Coaching oder gerade, also wie möchte ich vor Ort eigentlich was beobachten, das Verhalten und am Shopfloor, das geht in diesem Fall eigentlich nur physisch. Ne? Was ich vielleicht noch sagen wollte, wo man auch, es gibt ja auch KPIs, wie man messen kann, wie effektiv so ein Shopfloor-Management oder Daily Leadership Routine ist. Und im Endeffekt muss man schauen, wie schnell und wie nachhaltig stelle ich Probleme ab, ne? Und wenn ich das mal messe und mir mal anschaue, die Geschwindigkeit plus die Qualität, also wie viele Probleme kommen denn wieder, dann weiß ich relativ schnell, ob ich die richtigen Führungsaufgaben, die richtigen Führungsinstrumente und das richtige Führungsverhalten anwende oder ob ich da mal vielleicht reinschaue, was ich anders machen kann, um bei den beiden KPIs besser zu werden.
Okay, super. Gefällt mir richtig gut. Einfache Metrik. Ich würde zum Abschluss gerne noch einen kleinen Ausblick wagen und da auch nochmal zum Thema digitalen Lernen, digitale Trainings nach vorne schauen. Du hast gesagt, da tut sich unheimlich viel, das entwickelt sich rasant weiter. Was siehst du, was wird sich da die nächsten Jahre tun? Was können wir da erwarten?
Ja, ich persönlich sehe eigentlich in der künstlichen Intelligenz den größten Einfluss, was das Thema Weiterbildung und Lernen angeht. Ja, weil wir wissen ja alle, dass jeder Mensch einzigartig ist. Dann haben wir, wenn wir an die Schule denken, standardisierte Schulkonzepte und dann fallen da welche durchs Raster und manche schaffen es mehr oder weniger und manche passen ins Raster. Und ich denke, diese künstliche Intelligenz wird in Zukunft noch viel stärker individuell auf jeden einzelnen eingehen können und jeder kann das Lernformat und auch die Lerngeschwindigkeit und mit der künstlichen Intelligenz die Unterstützung bekommen, die er braucht, um diese Lernanhalte dann auch zu verinnerlichen, weil jeder Mensch möchte lernen und lernen macht auch Spaß in der richtigen Art und Weise, wie jeder Einzelne das braucht. Und ich denke, da werden wahrscheinlich die größten Veränderungen sein. Ich weiß nicht, ob das immer in Deutschland der Fall sein wird, aber weltweit, gerade auch wenn ich in Richtung USA schaue, gibt's da schon sehr gute Ansätze. Ne? Und natürlich wird die Transformation Richtung Verlagerung ins Digitale weiter voranschreiten. Und ich glaube, da müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir nicht digitalisieren um des Digitalisierungswillen, sondern wirklich schauen, was ist jetzt der Mehrwert und auch darauf achten, was vielleicht eliminieren wir an Transparenz, an menschlichem Kontakt etc. Also da ist, glaube ich, wichtig, dass man da ein bisschen die Waage hält und in ein Auge, weil ich habe gerade auch im Bereich Lean Production gesehen, dass durch diese Digitalisierung auch viel Lean-Kultur zum Teil in Firmen kaputt gemacht werden konnte, ne?
Jetzt noch als allerletzte Frage, kurz und knapp. Wenn jetzt jemand sagt, hey, digitales Lernen, da möchte ich mit loslegen. Wir sind noch nicht so weit wie ihr, aber wir wollen starten. Was ist so ein praktischer Tipp? Was würdest du so einer Person mitgeben?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man es aus dem Bedarf heraus kreiert. Man sollte einen Use Case haben. Und dann im Endeffekt sollte man sich weltweit umgucken, welche verschiedenen Technologien gibt es, welche verschiedenen Ansätze gibt es bereits und dann einfach loslegen und ausprobieren. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, das kostet jetzt so viel, das dauert so lange und dann haben wir digitales Lernen bei uns implementiert. Das ist ja eine Lernreise, aber wenn man nicht damit anfängt oder auch mal, sagen wir, Sachen ausprobiert, die man vielleicht nachher nicht weiterverfolgt, dann wird man sicherlich nicht mit diesen neuen Technologien und dieser neuen Art des Lernens mithalten können. Ne? Und ich denke, da ist wichtig, einfach neugierig sein, viel zu machen. Ich war neulich auf einem Kongress, da haben die Kollegen von Google gesagt, die da mit AI beschäftigt sind, sie möchten, dass die Mitarbeiter jeden Tag 3 Minuten sich mit AI beschäftigen und ausprobieren. Und ich denke, so wird es mit der Qualifizierung auch sein, einfach mal zu gucken täglich, okay, was gibt es, was wäre vielleicht sinnvoll für die Firma und sich einfach mal beschäftigen. Vielleicht nicht 3 Minuten am Tag, aber auf regelmäßiger Basis, um einfach auszuprobieren und zu spielen. Weil ich glaube, wie es in Zukunft sein wird und die Lösungen, die dann alle brauchen und haben wollen, das weiß keiner zu beantworten. Ne? Und das ändert sich ja auch so schnell.
Super. Du hast auf jeden Fall Lust gemacht aufs Lernen und aufs digitale Lernen im Speziellen. Vielen Dank dir, Alexander. Vielen Dank für den Praxiseinblick.
Herzlichen Dank, Tobias. Und vielen Dank, dass ich am Podcast teilnehmen durfte.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.